Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Die Psalmen, eine Sammlung von Liedern und Gebeten aus vergangener Zeit. Hat dieses Buch uns heute noch etwas zu sagen? Wie können wir sie heute noch verwenden? Und welche Schätze und Weisheiten können wir in diesem Buch entdecken? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in das Buch der Psalmen. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Gesprächsrunde über die Psalmen. Heute sitzen wir hier mit Joel Schwab, mit Wilhelm Taraba, mit Rebecca Hart und mit Martin Pröbsle und ich bin Christian Golz. Bevor wir in den Text einsteigen, wollen wir zusammen ein Gebet sprechen und Gott uns seinen Segen bitten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, das wir immer wieder neu betrachten können. Wir danken dir auch für die Gelegenheit, die Psalmen zu lesen, in denen so viel Echtes und so viele Gefühle und so viel, was uns beschäftigt, ausgedrückt wird. Gib, dass wir das heute auch recht erfassen können und dass wir ein Gespräch haben, was von dir gesegnet ist. Wir danken dir für deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Der Lektionsschreiber hat das Thema genannt, ich will aufstehen, und als Merktext Psalm 12, Vers 6 gewählt. Weil die Elenden Gewalt leiden und die Armen seufzen, will ich jetzt aufstehen, spricht der Herr. Ich will Hilfe schaffen dem, der sich danach sehnt. Ich denke, in dieser Lektion geht es um das Eingreifen Gottes. Und wir werden versuchen, das von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Und des Zusammenhangs wegen würde ich gerne gleich einsteigen mit Psalm 12, aus dem dieser Merktext genommen ist. Und wir wollen diesen Psalm einmal komplett lesen. Und vielleicht, Joel, darf ich dich bitten, damit dies zu tun.
Dem Chorleiter auf dem Seminit ein Psalm von David. Rette, Herr, denn der Getreue ist dahin, denn die Treuen sind verschwunden unter den Menschenkindern. Sie reden Lüge, ein jeder mit seinem Nächsten, mit glatter Lippe, mit doppeltem Herzen reden sie. Der Herr möge ausrotten alle glatten Lippen, die Zunge, die große Dinge redet. Die da sagen, dank unserer Zunge sind wir überlegen, unsere Lippen sind mit uns. Wer ist unser Herr? Wegen der gewalttätigen Behandlungen der Elenden, wegen des Seufzens der Armen will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, den man bedroht. Die Worte des Herrn sind reine Worte, Silber am Eingang zur Erde geläutert, siebenmal gereinigt. Du, Herr, wirst sie einhalten, wirst ihn behüten vor dieser Generation ewig. Ringsum wandeln Gottlose, während Gemeinheit emporkommt bei den Menschenkindern.
Ja, danke. In meiner Lutherbibel steht die Überschrift hier Klage über die Macht des Bösen. Was sind die Sorgen und die Klagen, die der Schreiber hier zum Ausdruck bringt?
Ich denke, er fängt damit an, dass er sagt, es gibt nur noch sehr wenig Gläubige unter den Menschenkindern. Das ist schon so, ja, er klagt das ein bisschen an. Sie haben zwar alle Zugang zu der Wahrheit und trotzdem gibt es sehr wenige, die Wahrheit ausleben. Mhm. Ja.
Und Gott könnte dem ein bisschen ein Gleichgewicht schaffen, indem er einige der Heuchler ausrottet. Mhm. Und drum ist vielleicht wieder mal 50-50. Sein Wunsch, den er hat.
Dass eine Waage hergestellt wird.
Ja. Es wird auch noch ein bisschen angesprochen, eben die gewalttätige Behandlung der Elenden, das Seufzen der Armen im Vers 6.
Mhm. Und wenn man sich die Frage stellt, was für Macht ist das, ist ja vor allem da in Vers 4 und 5, scheint vor allem eine Macht zu sein, die sie halt aussprechen. Also sie rühmen sich ihrer Macht mit ihrer Zunge. Ja. Mhm. Ob sie jetzt wirklich mächtig vor Gott stehen, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber sie tun so, als ob.
Was davon, denkt ihr, passt in unsere Zeit?
Es ist immer übertragbar, Christian. Also hier geht es ja um Leute, die innerhalb von Israel so sind, wie du beschreibst, Rebecca. Und dann denke ich mir, okay, das, wenn ich das übertrage, dann wäre das, in welcher Kirche man auch immer ist, bei uns ist die Adventkirche, wenn du da drin bist, dann gibt's Leute, die können offensichtlich schön reden, uns gebührt zu reden. Ja, wir fünf reden jetzt hier gerade, ja. Könnte auch sich jemand denken, das sind Heuchler. Ja, also heucheln wir wirklich? Machen wir nur schön? Haben wir Maske auf? Oder sind wir wirklich Heilige und Gläubige, wie es Vers 2 sagt?
Ich hatte das hier so ein bisschen verstanden, dass er mehr die, dass der Psalmist mehr die Heuchelei, sagen wir mal, in der Gesellschaft in Anführungsstrichen anprangert. Aber Heuchelei wirft man sich eher in christlichen oder in gläubigen Kreisen vor, so wie es auch zur Zeit Jesu schon war, dass eben die Pharisäer ja die waren, denen man Heuchelei vorwerfen musste. Aber gut, sicherlich gibt es Heuchelei nicht nur in der Kirche, ja, nicht nur in kirchlichen Kreisen.
Na, ich denke vor allem auch, dass das Heuchelei prädestiniert ist, in geistlichen und geistlicher Umgebung aufzutreten, weil wer die Sünde so sehr liebt, dass er das ganz offen tut, der muss das nicht auch nicht unbedingt verstecken. Und in Gemeinden haben wir vielleicht den Fall, dass man den Schein erwecken möchte der Frömmigkeit, so heißt es ja auch in der Bibel, aber ein ganz anderes Leben führen.
Ja. Wenn du es gesellschaftsweit fassen willst, dann ist es da, wo wir jetzt hier leben, in Mitteleuropa schon so, dass die Gläubigen, egal welcher Konfession, die gläubigen Christen nehmen ab. Es werden immer weniger. Mhm. Es ist nicht mehr Tradition, es ist auch nicht mehr opportun. Warum sollte man Christ sein? Man kann schon darüber klagen. Warum ist das so, Herr? Gerade dort, wo es so auch angefangen hat, wenn ich jetzt Griechenland oder Türkei schau, ich meine, wie viele Gläubige gibt es da noch? Und wir sind die Nächsten und bei uns nimmt das auch schon ab.
Ja, das wird ja oft beklagt heute, auch sagen wir mal Deutschland als Land der Reformation, gerade auch die ostdeutschen Städte, wo Luther gewirkt hat, da scheint der Atheismus am weitesten verbreitet zu sein und von dort aus zieht sich das auch dann in die westdeutschen Bundesländer. Also es im Prinzip das, was hier in Vers 2 steht, ist wirklich so, was wir in unseren Breiten betrachten, dass die Menschenkinder immer weniger, also die, dass die gläubigen Menschenkinder immer weniger werden.
Ja, ich finde, da wird dann auch nochmal Bezug genommen im Vers 9, wo eben steht, ringsum der Wandel die Gottlosen und die Gemeinheit kommt empor unter den Menschenkindern. Also einfach auch eine Sache, die ich wahrnehme, wo ich das Gefühl habe, es wird mit mehr Skrupellosigkeit gehandelt in der Gesellschaft. Mhm. Ich denke auch einfach, dass so wirtschaftliche Folgen, die wir im Moment gerade spüren, auch einfach vielleicht dazu tendieren, dass Menschen verarmen und dadurch auch dann von gewissen Werten sich verabschieden.
Mhm. Ich meine, ob die Gläubigen oder die Heiligen wirklich abgenommen haben, weiß ich gar nicht, ob ich das gleich so unterschreiben würde, weil ich meine, die unsichtbare Gemeinde Gottes, die besteht ja jetzt nicht unbedingt aus denjenigen, die ein bestimmtes Religionsbekenntnis haben. Und ich glaube, schon in allen Zeitaltern war Gottes Volk im Verhältnis zum Rest der Welt natürlich eine kleine Gruppe. Und das hat sich bis heute natürlich nicht geändert. Das ist wahr.
Gut, es gibt immer sichtbare Gemeinde Gottes und unsichtbare Gemeinde Gottes gibt es auch. Aber die sichtbare Gemeinde, die scheint schon abzunehmen, in den westlichen Ländern zumindest. Ja, bietet der Psalmist eine Lösung an oder wo sieht er eine Lösung für sich vielleicht?
Ich meine, das Problem der Heuchelei ist, dass sie zwar groß reden, aber ihre Taten, ich glaube, das ist eben vor allem in Vers 6, ist, die folgen dem halt nicht. Ja, die Elenden und die Armen, die Gott ja oft auch unter das Volk schickt, denen wird halt nicht geholfen. Und da, glaube ich, hat er dann auch eine Lösung, was auch in Vers 6 ist, wo dann Gott aufsteht und sagt, dann werde ich Hilfe schaffen, wenn die, die sich zwar gläubig nennen, das nicht tun.
Ja. Ja, letztlich ist es der Herr selbst, genau. Rebecca, du hast schon gesagt, Vers 6. Das ist ja das Motto dieser Woche. Ich will jetzt aufstehen. Gott steht auf und ändert damit die Sache. Und der Psalmist kann dann nur noch sagen in Vers 7, die Worte des Herrn sind wahr und lauter. Also so, jawohl, so soll es sein. Er wünscht sich ja das auch, dass der Herr aufsteht. Deswegen ruft er auch zu ihm. Ne? Und er tut es. Wer sonst könnte jetzt die Waagschale ändern?
Ja. Vielleicht nehmen wir noch mal einen weiteren Psalm hinzu, der in eine ähnliche Richtung geht. Das ist Psalm 94. Ich würde vorschlagen, dass wir hier die ersten 10 Verse lesen. Psalm 94, 1 bis 10. Wilhelm, darf ich dich bitten, das zu tun?
Herr, du Gott der Vergeltung, du Gott der Vergeltung, erscheine. Erhebe dich, du Richter der Welt, vergilt den Hoffärtigen, was sie verdienen. Herr, wie lange sollen die Gottlosen prahlen? Es reden so trotzig daher, es rühmen sich alle Übeltäter. Herr, sie zerschlagen dein Volk und plagen dein Erbe. Witwen und Fremdlinge bringen sie um und töten die Weisen und sagen, der Herr sieht's nicht und der Gott Jakobs beachtet's nicht. Merkt doch auf, ihr Narren im Volk und ihr Toren, wann wollt ihr klug werden? Der das Opfer gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gemacht hat, sollte der nicht sehen? Der die Völker in Zucht hält, sollte der nicht Rechenschaft fordern? Er, der die Menschen Erkenntnis lehrt?
Danke. Was sind die Punkte, die euch hier auffallen über diesen Hilferuf, wie es bei mir in der Überschrift heißt, der Hilferuf? Welche Emotionen kommen hier zum Ausdruck?
Ich finde das so spannend, diese Thematik eben, wie Menschen einfach mit dem Leid umgehen. Und ich erlebe das auch immer wieder, wenn ich mit Leuten rede, die dann eben diese Frage stellen, warum wird dieses Leid zugelassen und warum, wenn es einen Gott gibt, warum greift er nicht ein? Und ich fand diese Antwort schon sehr stark, wo dann im Vers 9 steht eben, der das Ohr gestaltet hat, warum sollte der nicht hören? Also quasi, dass wir da eigentlich uns dessen bewusst sein dürfen, dass Gott das schon sehr wohl wahrnimmt und dass er da auch dafür einstehen wird dann eines Tages.
Ja. Für mich sticht der Vers 3 heraus. Ne? Zweimal steht da, wie lange. Hebräisch Atmatai. Ja, das muss man jetzt erwähnen, weil Atmatai ist bekannt, hoffe ich. Atmatai, Atmatai. Und da steht er, der also ruft und Gott bittet, das ist eine unhaltbare Situation hier. Mach doch was. Und gleichzeitig scheint vielleicht dasselbe Sprecher hier zu sein, ne? Vers 8, aber merkt doch auf, ihr Narren. Als ob er sich selber jetzt als Narr bezeichnet, wenn er so spricht. Ja? Er wird doch helfen, er wird doch retten. Das ist ja manchmal auch so diese Zerrissenheit des Beters selber. Ja? Wir rufen zu Gott aus unserer Not und gleichzeitig müssen wir uns vielleicht Narren schelten, weil wir nicht darauf vertrauen, dass Gott aufsteht und hilft.
Wenn ihr das so lest und wir an unsere Zeit denken, was sind so die Ereignisse und Entwicklungen, wo ihr sagen würdet, darunter leiden wir in der Gegenwart besonders?
Ich glaube, die Frage, auf die du, Martin, noch eingegangen bist, so wann ist es soweit, die beschäftigt uns heute auch noch, wenn wir einfach damit konfrontiert sind, dass es halt sehr viel Leid gibt, dass es immer schlimmer wird und wir uns irgendwann denken, okay, jetzt müsste es bald soweit sein und dann wird es noch schlimmer und so weiter. Also ich glaube, das haben wir heute auch noch, dass wir uns die Frage stellen, wann ist es soweit? Mhm. Wann wird Gott Gerechtigkeit schaffen? Mhm. Wann wird er die Gottlosen strafen?
Eigentlich denken wir, dass das Maß schon lange voll sein müsste, vielleicht, wenn wir so an manche Ereignisse denken, auch an manches Leid in der Welt. Aber Gott lässt die Welt noch gewähren.
Ich denke vor allem in Vers 6, da hat man die Witwen, die Fremdlinge und die Weisen. Das waren ja zur damaligen Zeit eigentlich die Schwächsten in der Bevölkerung in Israel. Und auch heute merkt man vor allem die, die irgendwo schwach sind, also die Unschuldigen. Das sind die, die eigentlich am meisten leiden und auch nicht irgendwie aufstehen können und sich selbst recht schaffen. Und da schaut man ja auch oft zu, was man, egal ob man es jetzt in den Medien hört, egal ob man es irgendwie hautnah erlebt, Und man hat so das Gefühl, man kann halt nichts tun und da macht niemand was. Ja? Und da dürfen wir doch wissen, dass Gott da auch Recht schaffen wird, wenn wir nicht können.
Mhm. Im Grunde ist das auch eine gewisse Glaubensprüfung, je länger es dauert, weil es ist, hört sich ja an wie ein Gebet, das bete ich schon lange und wie lange noch und irgendwann muss es doch mal erhört werden. Und wir haben letzte Woche schon über die Klagepsalmen gesprochen mhm. und dass vielleicht eine Gebetserhörung nicht immer so aussehen mag, wie wir uns das vorstellen. Aber ich finde es, wie du schon gesagt hast, ziemlich bemerkenswert, diesen Verse 8 und 9. Das, also er sagt, es sieht vielleicht so aus wie in Vers 7, dass Gott es nicht hört und es nicht beachtet, aber er macht es auf seine Weise und wir haben nicht immer Antworten darauf, warum Gott das in der Form beachtet, wie er es tut und manchmal sieht es für uns so aus, als würde er es nicht hören, aber ich finde, das ist ein Ausdruck des Glaubens, was hier Vers 8 und 9 ausdrückt, zu sagen, in der Situation, wo der Psalmschreiber ist, er sagt, ja, alle sagen, Gott beachtet es nicht und wie ihr seht, ihr könnt es ja nachprüfen, er beachtet es nicht und er bezeichnet die, hat dann noch den Mut, diese Leute als Toren und Narren zu bezeichnen und zu sagen, doch, Gott hört es, denn er ist ja der Schöpfer, wie sollte der nicht sehen und hören, was hier passiert?
Ich glaube, es ist einfach oder einfacher, wenn es einen selbst trifft, das wie lange noch zu rufen. Das tue ich ja. Ne? Also wenn ich Schmerz erlebe, Krankheit mit meiner irgendwo Verwandtschaft, Freundschaft oder so, wenn die dem Tode ausgesetzt sind, dann rufe ich auch, wie lange. Aber das ist ja hier nicht gemeint. Hier geht es so um das generelle Konstrukt, wie es in der Gesellschaft ist, um die generelle Situation. Liegt die mir auch so sehr auf dem Herzen, dass ich sage, das kann ja nicht sein, die Ungerechtigkeit. Ja? Ich meine, du wolltest, dass wir konkrete Dinge ansprechen. Wirklich? Warum geht's uns so gut, müssten wir sagen. Und anderswo, in anderen Kontinenten geht's Leuten so schlecht. Also wir müssten die sein als Christen, die darüber schreien. Oder wenn wir innerhalb unserer Gesellschaft schauen, höre ich oft, also warum verdienen einige Leute Tausende an Euro in wenigen Stunden für Dinge, die sie leisten und jemand anders, der in einer Fabrik arbeitet, 8 Stunden und vielleicht am Tag genauso viel macht, aber halt weniger Verantwortung hat. Ich weiß schon, das wird dann immer wieder gesagt. Der bekommt aber kaum mehr entlohnt, als dass er für sein Leben wirklich braucht. Und manchmal reicht es nicht dafür. Oder nehmen in Deutschland, was Leute bekommen, die keine Arbeit haben. Reicht das zum Leben? Ja, da könnte man rufen. Flüchtlinge, die kommen. Ukraine-Krieg. Jetzt der Krieg unten in Palästina. Wir könnten rufen ohne Ende. Wenn es uns ein Anliegen wäre, dass Gerechtigkeit in der Welt herrscht.
Also wenn wir uns die Probleme in unserem Land oder in unseren europäischen, mitteleuropäischen Breiten angucken, dann denke ich oft, wir klagen eigentlich auf relativ hohem Niveau. Und wenn die Bauern auf die Straße gehen oder wenn Lokführer streiken, dann ist das nicht, weil sie irgendwie am Existenzminimum sind. Aber wenn ich dann überlege, was irgendein Industriearbeiter in Bangladesch, der ein T-Shirt oder einen Anzug oder eine Hose für mich herstellt, wie viel der arbeiten muss und wie viel der bekommt, und wie abhängig der auch von seinem Lohn ist und wehe, es geht mal was schief, dass jemand krank wird in seiner Familie oder so, dann ist das gleich fast schon dem Ruin gleich gesetzt. Dann ist das noch wieder eine ganz andere Ebene und eine ganz andere Not, die ich da sehe. Und ich frage mich auch, was kann ich tun? Ja, ich kann natürlich Bio-Bananen kaufen und nicht die normalen oder also durch mein Konsumverhalten, aber das ist ja nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Früher hieß es, der Tropfen auf einen heißen Stein kann der Anfang eines Regens sein. Aber der Regen, der kommt eben nicht oder man sieht zu wenig davon. Und doch ist es irgendwo ein Stück vielleicht auch persönliche Verantwortung, die wir wahrnehmen sollten.
Ich finde noch, weil eine weitere Thematik, die ich da drin lese, ist dann eben dieses, wie lang werden die Gottlosen noch jubeln, wo dann die Person, die das vielleicht sagt, die selber in dieser Situation ist, in der es ihr nicht so gut geht, sich dann die Frage stellt, na gut, warum soll ich überhaupt meine Werte noch so hoch halten? Wieso mache ich es nicht auch wie die? Wieso werde ich nicht auch einfach skrupellos und schaue, dass ich halt auch mir das Beste hole, auch wenn es mir vielleicht nicht zusteht. Also dass dann irgendwie so ein Wetteifern entsteht und eben, man legt halt seine Werte ab und tut es den Leuten gleich, die sich da rühmen mit ihren Übeltaten quasi. Mhm. Also viele Leute, denen es auch sehr gut geht, wenn man genauer hinschaut, ist dann die Frage, wie korrekt wurde das auch alles erworben.
Und da hat man aber dann gleichzeitig wieder in Vers 9 und 10 das Verständnis, naja, aber Gott sieht's und Gott hört's, weil der hat mich ja geschaffen. Ja. Und es ist er, der Menschen eigentlich Erkenntnis lehrt. Dann sollte ich auch von seiner Erkenntnis oder von seiner Weisheit leben.
Ja. Ja, aber das ist eben oft nicht so leicht, glaube ich, wenn man daneben weiß, ja, ich tue das Richtige und deswegen geht es mir so schlecht.
Ja, also ich denke, unterm Strich muss man sagen, in all diesen Psalmen und auch in unserem eigenen Leben kommt immer wieder diese Sehnsucht durch. Auch die Menschen, die Sehnsucht der Menschen, dass gerecht geschaffen wird, dass auch dem Leid ein Ende gesetzt wird, dass die Not beendet wird. Und letztlich ist Gott souverän und entscheidet, wann er im Einzelfall eingreift. Vielleicht ist es ermutigend, sich in dem Zusammenhang nochmal das Leben von David auch anzuschauen. Wir wollen gleich einen Psalm lesen, das ist Psalm 18, aber lass uns nochmal einen Blick auf Davids Leben werfen. Oft haben wir nur den David im Blick, der dann König war. Aber wie lange hat es gedauert, bis David an den Punkt gekommen ist, dass er König war? Habt ihr dann eine zeitliche Vorstellung? Also 1. Samuel 16, Vers 7, ein Text, den viele auswendig kennen. Ja, der Herr sieht, was vor Augen, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Das war im Prinzip ja schon die Erwählung Davids zum König. 1. Samuel 16. 1. Samuel Buch hat 30 Kapitel und da stirbt erstmal Saul dann am Ende von 1. Samuel. Und in 2. Samuel 5 wird David König. Und auch zunächst nur über einen Teil von Israel, nicht über ganz Israel. Es dauert nochmal 7 Jahre, bis er dann über ganz Israel König wird. Und in dem Zusammenhang, als er dann König wird, schreibt David diesen Psalm 18. Lasst uns da auch mal die ersten Verse lesen. Psalm 18, Rebecca, wenn ich dich bitten darf, Vers 1 bis 10.
Von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn die Worte dieses Liedes redete, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde und von der Hand Sauls vorzusingen. Und er sprach: Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Ich rufe an den Herrn, den Hochgelobten, so werde ich vor meinen Feinden errettet. Es umfingen mich des Todes Bande und die Fluten des Verderbens erschreckten mich. Des Totenreiches Bande umfingen mich und des Todes Stricke überwältigten mich. Als mir Angst war, rief ich dem Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel, und mein Schreien kam vor ihn zu seinen Ohren. Die Erde bebte und wankte, und die Grundfesten der Berge bewegten sich und bebten, da er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrend Feuer aus seinem Munde. Flammen sprühten von ihm aus. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen.
Danke, ja. Der Psalm hat noch 51 Verse, also hat 51 Verse, da geht es noch dann in dem Stil weiter, auch gerade mit dieser Himmelszene dann in den nächsten Versen. Wie geht euch das, wenn ihr das so lest, wie David das hier beschreibt, wie Gott ihm geholfen hat?
Es ist schon sehr eindrucksvoll, finde ich. Und es macht auch ein bisschen den Eindruck, als wäre das so gewesen, er hat gebetet und hat direkt darauf dann diese Errettung erfahren. wenn man sich jetzt sein Leben anschaut, dann hat er schon eine Zeit lang auch gelitten. Also ich glaube, das war dann nicht immer so direkt. Also man darf das vielleicht jetzt nicht lesen und sich dann denken, oh nein, bei mir in meinem Leben, wenn ich bete, dann bebt nicht die Erde und in ihren Grundfesten und die Berge zittern und Gott macht sich auf den Weg.
Vers 4, ich rufe an den Herrn und so werde ich von meinen Feinden errettet. Das klingt ja so gleich die Sekunde danach. Aber wie du vorher schon sagtest, das hat ja sich über viele Jahre hingezogen, wo er auch verfolgt wurde, wo ihm auch Unrecht getan wurde. Und trotzdem scheint das nichts zu sein in dem Vergleich mit, dass Gott ihn rettet. Also diese Zeit dazwischen wiegt gar nicht für ihn. Ne?
Das überrascht mich ein bisschen, muss ich sagen. Und die Beschreibungen sind ja sehr krass hier. Des Totenreichs Bande umfingen mich, des Todes Stricke überwältigten mich, Vers 6. Da ist natürlich auch eine Menge Poesie dabei, sag ich mal so. Aber irgendwo, glaube ich, stimmt das auch. Und wenn man also so manche Geschichten liest im ersten Samuel-Buch, wie er verfolgt wurde und wie er wirklich in schwierigen Situationen war, dann muss man wahrscheinlich sagen, also David war wirklich in Todesangst, in vielen Stellen seines Lebens.
Mhm. Aber ich finde es auch so schön, jetzt in dieser Situation, wo er das alles überwunden hat, wie dankerfüllt er ist und wie, was das mit ihm macht. Und ich glaube, das hat sich dann einfach ausgezahlt, dass er in dieser schwierigen Zeit auch einfach weiter auf Gott gehofft hat. Und irgendwann hat er diese Rettung empfangen. Und jetzt lesen wir, wie er diesen Dank eben Gott zu Ausdruck bringt. Mhm. Und das ist jetzt nicht nur ein kleines Dankeschön, sondern sehr, sehr eindrucksvoll geschrieben auch.
Ja, das ist vielleicht so ein Punkt. Also es steht ja im Vers 1, als der Herr errettet hat, hat so fast das Gefühl, er ist auf einem Hochgefühl, wo er jetzt selber dahin reitet und er beschreibt diesen, darf ich das Bild jetzt auch verwenden, wie David das verwendet, diesen Drachen, der vom Himmel kommt. Mhm. Ja, der da runterfährt mit dieser Macht und Kraft und mir hilft. Vielleicht, wenn man die Geschichten liest, dann wissen wir, wie er geholfen hat. Gott hat geholfen durch Situationen. Gott hat geholfen, indem andere Leute ihm geholfen haben, dem David ihm einen Fluchtweg geboten haben. Und er merkt aber, es ist so, wie wenn der Drache vom Himmel kommt, ein unbändige Macht und Energie. Und die steht mir bei. Da kommt ja auch der schöne Vers, der gefällt mir immer so gut, ja. Mit ihm kann ich Kriegsvolk zerschlagen, mit meinem Gott über Mauern springen. Mhm. Also es ist mir nichts unmöglich mit diesem Gott an meiner Seite. Wenn er errettet wird, ist das halt leicht zu sagen.
Die Dankbarkeit, wie du sagst, ist vielleicht auch deshalb so groß, weil die Situation so, weil er in einer so großen Bedrängnis war. Also ich glaube, je schwieriger die Situation, aus der Gott uns herausführt, desto größer ist natürlich die Erleichterung und die Dankbarkeit. Mhm. Und wenn das schon so eine große Todesangst war und das über einen langen Zeitraum ging und wenn man davon errettet wird, ich glaube, da ist die Dankbarkeit am größten. Und manchmal denke ich mir, ich würde auch gern mehr große Glaubenserfahrungen machen, wie manche biblische Persönlichkeiten. Und dann denke ich mir dann wieder, ach nein. Die hatten ja deshalb diese große Glaubenserfahrung, weil sie durch ein tiefes Tal gehen mussten.
Also ist das so eine typisch menschliche Reaktion oder typisch menschliche Erfahrung, dass man sagt, dass man, wenn man durch ist und dann es einem wieder gut geht, dass man die Vergangenheit, in der man gelitten hat, eigentlich trotzdem so, wie soll ich sagen, dankbar aus Gottes Hand nehmen kann oder so? Ist das so eine typische Reaktion eigentlich, eine typische Erfahrung?
Ja, bei diesem Auf und Ab muss ich immer dran denken, wenn ich im Sommer öfter wandern gehe und dann auf den Berg steige. Und im Aufstieg ist es jedes Mal eine Qual. Also ich nehme dann meistens doch einige Höhenmeter vor und man fragt sich jedes Mal, okay, warum habe ich mir das angetan? Aber zum Beispiel jetzt im Herbst waren wir am Dachstein und das waren auch über 1700 Höhenmeter, dieser Aufstieg. Und man fragt sich dann schon, okay, warum macht man das eigentlich? Und jetzt im Nachhinein, ich schaue mir die Bilder an, wie wir am Gipfel oben waren und denke nur mal an diese schönen Momente und habe dieses ganze Leid, quasi, wenn man das so sagen kann, vergessen.
Mhm. Mhm. Okay.
Ja, ist typisch menschlich. Ich glaube schon, dass es menschlich ist, durch Schwieriges durchzugehen, errettet zu werden. Das ist jetzt Bedingung. Und dann zurückzuschauen und dankbar zu sein, dass Gott dabei war. Herausfordernder ist sicherlich, so wie wir letzte Woche gesprochen haben, was ist, wenn die Errettung nicht kommt? Was ist, wenn der Anstieg nicht 1700 Höhenmeter, sondern 3500 ist? Und hörst du dann auf nach 2000? Du sagst, jetzt reicht's. Ich kann nicht mehr. Ja, wann hört's auf? Wir wissen das ja nicht.
Also vielleicht fällt es einem auch leichter, dann die schwierige Vergangenheit anzunehmen, wenn man so irgendwie auch einen Plan Gottes darin sehen kann. Also so wie bei Josef zum Beispiel. Der war mit seinen Brüdern nicht böse, weil er irgendwie den Plan Gottes durch all die Schwierigkeiten hindurch in seinem Leben sehen konnte. Und vielleicht David auch. Der hatte ja auch von Anfang an, musste ihm ja klar sein, dass Gott eine Berufung für ihn hat. Und vielleicht hat ihm das auch die Kraft gegeben und das Vertrauen in Gott auch durch diese schwierigen Jahre oder fast schon Jahrzehnte oder zumindest ein Jahrzehnt wahrscheinlich auch durchzugehen. Aber wer jetzt vielleicht so Leid erfährt, dass er nicht so mit Gott in Einklang bringen kann, vielleicht fällt es einem dann schwerer, auch dem was Positives abzugewinnen, auch im Nachhinein vielleicht.
Und ich glaube, es kommt auch auf die Einstellung während des tiefen Tals drauf an. Ich denke da zum Beispiel an Paulus und Silas. Die haben ja schon gesungen, wie sie noch im Gefängnis waren. Hier hören wir jetzt, dass David gesungen hat, als er errettet war. Ich frage mich, wie ist es in ihn der Situation gegangen? Konnte er da auch schon Gott als seinen Hort und seinen Fels und seinen Erretter sehen? Also ich glaube halt, dass seine innere Einstellung gegenüber Gott schon immer mit Dankbarkeit war, auch während er durch die Herausforderung durchgegangen ist. Weil dann erkennt man es später auch, oder ja, man erkennt Gottes Führung dann auch viel besser an und ist auch mehr dankbar, glaube ich. Ja.
Aber Paulus und Silas sind auch wieder ein Beispiel für das, was du gesagt hast, für Personen, die wissen, wofür sie leiden irgendwie. Also Petrus sagt ja auch, dass wir es als lauter Freude erachten sollten, für Jesus zu leiden. Und ich glaube, das ist auch in gewisser Hinsicht einfacher, als wenn man da irgendwo sitzt und merkt so, okay, wenn es wenigstens einen Zweck hätte, dass ich jetzt hier leide.
Ja, das stimmt, ja.
Es sagte mal jemand, der Mensch erträgt fast jedes was, wenn er weiß, warum. Du sagst im Nachhinein, also ich denke jetzt, auf, was wir auf der neuen Erde erleben werden, ist wahrscheinlich genau das, wie du es beschreibst, Christian. Wir schauen zurück und sagen, es war okay. Ich glaube, da wird niemand da sein, der sagt, nein, auf keinen Fall. Wir werden alle wahrscheinlich sagen, es war okay. Weil wir die Errettung erlebt haben und erfahren haben, es hat sich gelohnt. Aber in der Erfahrung selber, wie du es gesagt hast, Frau Wilhelm, möchte man nicht stecken.
Ja, und Menschen reagieren ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich sag mal, mancher Jude, der eben im KZ gelitten hat oder dessen Eltern im KZ umgekommen sind, der kann damit irgendwie umgehen oder sagen wir mal, der kann damit seinen Frieden finden, aber manche eben auch nicht. Manche vergeben ihren Peinigern und manchen gelingt es nicht, ihren Peinigern zu vergeben. Und wer seinen Peiniger nicht vergeben kann, der wird auch keinen Frieden finden. Denn das Ziel des menschlichen Lebens ist immer Versöhnung, die Gott natürlich dann erst am Ende der Zeit schaffen wird. Gehen wir noch mal einen Schritt weiter und schauen uns noch ein paar Verse an, die auch so diese Zuversicht zum Ausdruck bringen, dass Gott eingreifen wird. Das sind jetzt drei Texte. Martin, vielleicht da kannst du mal Psalm 9, Vers 19 lesen. Dann Joel 40, Vers 18. Und Wilhelm 146, 5 bis 10. Also erstmal Martin, Psalm 9, Vers 19.
Denn er wird den Armen nicht für immer vergessen. Die Hoffnung der Elenden wird nicht ewig verloren sein.
Danke. 40, 18.
Ja, ich aber bin elend und arm. Der Herr denkt an mich. Meine Hilfe und mein Retter bist du. Mein Gott, zögere nicht.
Danke. Und noch 146, 5 bis 10.
Wohl dem, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, der seine Hoffnung setzt auf den Herrn, seinen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist, der Treue hält ewiglich, der Recht schafft denen, die Gewalt leiden, der die Hungrigen speiset. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr macht die Blinden sehend, der Herr richtet auf, die niedergeschlagen sind, der Herr liebt die Gerechten. Der Herr behüte die Fremdlinge und erhält Waisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Herr ist König ewiglich, dein Gott, Zion, für und für. Halleluja. Mhm. Leider nur 6-mal der Herr, nicht 7-mal.
Ja. Okay, also hier haben wir nochmal einen ganz optimistischen Blick aus verschiedenen Versen der Psalmen. Wie erklärt ihr euch das? Wo schöpfen die Psalmen diesen Optimismus? Woher schöpfen sie ihn?
Vielleicht zum einen aus dem, wie Gott in der Vergangenheit gewirkt hat. Gott hat uns in der Vergangenheit immer geführt. Wir haben die großen Geschichten aus den Mosebüchern, Könige, Salomo, dann kommen jetzt die Psalmen. Ne? Wir haben das erlebt. Gott führt, Gott wird leiden. Gott wird zu seinen Versprechungen stehen und sie erfüllen.
Ja, und vielleicht auch in der Zukunft, weil im Vers 10, wo dann steht, der Herr wird regieren in Ewigkeit. Und da sind wir vielleicht noch nicht, aber wir wissen, dass das irgendwann kommt. Und das kann auch unsere Hoffnung, unsere Zuversicht sein.
Ich glaube, das menschliche Wesen ist auch nicht immer so rational, sondern Mensch kann, glaube ich, nicht aufhören zu hoffen in gewisser Hinsicht. Also es ist vielleicht nicht nur, dass es begründet ist durch Vergangenheit oder Ähnliches, sondern vielleicht auch einfach der Wunsch, dass es nicht ewig so weitergehen darf eigentlich.
Das ist die Hoffnung auch, an die man sich festhalten kann. Was für Hoffnung hat man sonst, ja? Wenn man in Leid drin steckt auch.
Ja, es ist eigentlich schön, dass du Hoffnung angesprochen hast, weil im Vers 5 steht das ja, glücklich ist der, der seine Hoffnung auf den Herrn setzt quasi. Und diese Hoffnung, die sollte oder darf nie vergehen. Und wenn wir sie auf das Richtige setzen, dann ja, dürfen wir eigentlich auch darauf vertrauen, dass sich das eines Tages bewahrheitet. Blöd ist, wenn man halt seine Hoffnung auf das Falsche setzt.
Ja, wie geht es uns mit dieser Spannung bezüglich des Eingreifens Gottes von dem schon und noch nicht, in dem wir so in dieser Zeit leben? Das ist ja, gerade wenn wir mit vielleicht Menschen umgehen, die nicht so glauben können wie wir, auch schwierig, ihnen vielleicht Trost zu vermitteln, wenn sie in Schwierigkeiten stecken.
Ja, ich glaube, für einen selbst das zu verstehen und zu akzeptieren, ist eine Sache, dass jemanden anderen dann, also jemand anderen zu überzeugen, naja, du leidest jetzt halt so, aber irgendwann, da kommt dann schon Gottes Erlösung. Ich glaube, das ist eine ganz andere. Also es ist schon manchmal dann auch schwer, dass man dann an der Hoffnung festhält für einen selbst.
Ja. Meistens sind da Menschen gefragt, die ein ähnliches oder größeres Leid erlebt haben und deren Gott in dieser Zeit festgehalten haben. Ich glaube, das sind gute Zeugnisse für andere Menschen. Ich kann mich an dem aufrichten, so seltsam es klingt, dass jemand anders noch mehr Leid ertragen hat oder erträgt. Und wenn ich sehe, wie die Person damit umgeht und fest an Gott bleibt, dann denke ich, könnte ich das doch auch. Ich glaube, in dem Moment sind diese Leute gefragt.
Ja. Und ich glaube, oft ist es auch einfach so, dass wir mit Leuten auch einfach nur schweigen müssen. Wir haben oft so auch aufgrund unseres Bibelverständnisses immer eine gute Antwort auf irgendwelche Fragen. Aber vielleicht sind diese Antworten gar nicht so passend in bestimmten Situationen für Leute, die das nicht so nachvollziehen können wie wir. Und da reicht es einfach aus, auch Leuten zuzuhören, für Menschen da zu sein, sie nicht mit klugen Phrasen oder mit auch wenn sie, wie wir sie nicht als Phrasen meinen, aber mit guten Worten abzuspeisen, sondern einfach Beziehung zu haben, Beziehung zu pflegen und Menschen versuchen zu verstehen. Das hilft vielen vielleicht auch schon. Und doch ist es natürlich auch ein Geschenk, dass wir als Gläubige diese Hoffnung und diese Perspektive haben. Und die letzten Psalmen des Buches der Psalmen, das sind ja die 4 oder 5 Halleluja-Psalmen. Und das ist irgendwie auch ein schöner Abschluss von diesem Buch, wo wir so viele verschiedene Elemente haben, von Klage, von Dank, von Leid, von Beschwerde über Gott, aber auch von Erfahrung, dass letztlich doch das Halleluja am Ende steht. Und liebe Zuschauer, meine Frage an Sie und an euch wäre, könnt ihr in dieses Halleluja auch einstimmen? Wie geht es euch, wie geht es Ihnen mit dem Eingreifen Gottes? Haben Sie das in Ihrem Leben auch erfahren können? Im Neuen Testament haben wir diese starke Aussage von Paulus, dass 3 Dinge bleiben. Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist die größte und die ist so wichtig im zwischenmenschlichen Bereich. Aber unser Gespräch heute hat auch gezeigt, wie wichtig Glaube und wie wichtig Hoffnung sind. Wie wichtig das ist, diesem Gott zu vertrauen und die Gewissheit zu haben, dass dieser Gott eingreifen wird und dass er allem ein gutes Ende machen wird. Ja, darum können wir zusammen auch dann beten und sagen, dein Reich komme, Herr. Und zugleich bitten wir auch, wenn es um konkrete Dinge in dieser Welt geht, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Rebecca, ich darf dich bitten, noch zum Abschluss zu beten.
Ja, Vater im Himmel, wir haben gesehen, es gibt viel Leid in dieser Welt. Es gibt so manche in unserer Umgebung oder auch weiter entfernt, die leiden. Und wir wünschen uns, dass du ihnen auch Recht schaffst. Ich möchte dich bitten, dass du uns vor allem als Zeugnis in diese Welt stellst, dass wir nicht einfach nur reden, sondern dass wir vor allem mit Taten da sind und Menschen unterstützen und für ihr Recht eintreten. Möchte ich aber auch bitten, dass du uns hilfst, dass wir eine starke Hoffnung auch haben können und wissen, dass du einmal kommst in deiner Herrlichkeit und dass all dieses Leiden vergehen wird und dass all dieses Leiden dann auch nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit sein wird. Und wir danken dir dafür und danken dir, dass wir unsere Blicke jetzt schon auf dich richten dürfen. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!